Hallo und herzlich willkommen beim Miskatonic Filmclub.
Boah, das geht laut los hier.
Na Lars, hast du damit gerechnet?
Na, dass ich
das einfach wegnehme?
Ich habe mich voll erschrocken, Hendrik.
Ja, aber das kann unseren Zuhörern nicht passieren, weil wir haben die Musik davor.
Ja, aber dann kommt trotzdem, hallo und herzlich willkommen. Wow, ja gut, Hendrik, hi, ja schön, danke, dass...
Was?
Warum lässt du jetzt so eine awkwarde Stille entstehen?
Du greifst einfach nach dem Laptop und es hat sich so sah so aus, als wäre irgendwas richtig schief gegangen.
Ja, nee, ich schneide das jetzt raus. Das geht jetzt. Nee, ich habe geguckt, ob das übersteuert ist. Du musst doch dann, wenn du das Zepter in der Hand hast, dann musst du dich seines auch würdig erweisen.
Muss ich dann das Gespräch führen. Alles klar, Lars, heute reden wir im Miskatonic Filmclub über einen Film. Über welchen?
A Girl Walks Home Alone at Night. Das ist der erste iranische Vampir-Western.
Logisch.
Von 2014. Kaum zu glauben, dass erst 2014 zum ersten Mal im Iran ein Vampir-Western...
Ich meine auch, ich hätte schon super viele iranische Vampir-Western gesehen, aber anscheinend fehlt immer Vampir oder Western.
Ja, also Deutschland ist dem Iran dahingehend natürlich weit voraus mit seiner Vampir-Western...
Tradition, eine tiefe Vampir-Western-Tradition.
Ja. Vinela, Dracutu. Wäre eigentlich ganz geil. Okay. Von Anna Lilly Amirpour. Das Ding ist, ich hab heute eine Umfrage auf Instagram gemacht, welche Filme wir mal gucken wollen. Wir haben sehr, sehr viele Vorschläge bekommen. Die werden unsere nächsten paar Folgen, glaube ich, so ein bisschen mitbestimmen. Allerdings schlage ich immer auch gerne noch selber Filme vor. Das Ding immer, wenn ich einen Film vorschlage, ist, dass ich den meistens schon gesehen habe. Und ich gucke lieber Filme, die ich noch nie gesehen habe. Deshalb alle eure Vorschläge, vielen Dank dafür auf Instagram. Und wenn ihr bei der nächsten Umfrage dabei sein wollt, ich mache immer so kleine Fragen und Polls bei Spotify rein und auf Instagram ist immer viel dieser Podcast-Thema und da gibt es dann so Fragen und da könnt ihr irgendwie Feedback auch schreiben, wenn ihr konstruktive Kritik habt.
Also auf deinem Instagram, Lars Hendricks.
Auf meinem Instagram, ja, wir haben auch einen Club Miskatonic Instagram, aber irgendwie keiner von uns beiden
benutzt niemand, ne?
Ja, fühlt sich berufen, den mit Inhalt zu befüllen.
Ja. Oh,
ich finde es schon anstrengend genug, mein privates Instagram irgendwie zu betreuen.
Und ich finde Instagram einfach anstrengend.
Ja, also Social Media ist blöd. Ich bin ja jetzt bei Threads auch.
Oh, ich habe gesehen, du warst fleißig am Posten. Aber
ja,
richtig fleißig.
Ja,
du musstest anscheinend irgendwas wegprokrastinieren.
Ja, auf jeden Fall. Genau, ich hab diese Woche einiges an Arbeit zu tun, die so ein bisschen anstrengend ist. Ich muss revidieren. Ich hab eine Serie geschrieben und ich muss jede Folge um ungefähr die Hälfte kürzen. Und ich hasse das. Und deshalb sitze ich meistens davor, starre den das ist ja nicht Word bei Mac, aber mein Schreibprogramm Google Docs an und ich habe eine Regel, dass ich dann nicht am Computer im Internet surfen darf, weil sonst prokrastiniere ich zu viel. Deshalb habe ich dann mein Handy.
Ja, das ist eine konkrete, gute Regel.
Und da gibt es Threads, ja, und Threads lenkt einen gut ab. Das ist wie Twitter für schöne Leute. Ich glaube wirklich, wenn du auf Twitter, oder das heißt ja jetzt auch X, so schon wie so ein stinkender 13-Jähriger, wenn man da so durchscrollt, dann ist das Erste, was ich denke, wenn ich die ganzen Sachen sehe, ich glaube, ihr seid alle hässlich.
Ja, das liegt daran, dass Threads von Instagram kommt. Und da schwappen natürlich die ganzen schönen Leute von Instagram rüber.
Ja.
Und reden dann auch.
Ja.
Und manchmal ein Fehler ist.
Ja, weil auf Threads, die Leute sind einfach extrem horny. Sehr, sehr explizit und dazu halt auch 13, sodass man denkt, du solltest diese Dinge noch nicht sagen öffentlich und ich glaube auch nicht, dass du die so machst.
Aber das habe ich mittlerweile aus meinem Algorithmus raus. Also die ganzen Horny-Sachen mit, hey, lass mal über Sex reden,
das die sind wahrscheinlich einfach an mir. Ne?
An dir, ja. Bei mir ist viel Dune.
Ah, wirklich?
Ja, ja.
Ich hab nicht das Gefühl, dass dieser Algorithmus auf mich reagiert, weil ich poste mit Absicht richtig viel über Horror. Ich schreibe irgendwie, Horror-Pen-and-Paper-Spiele finde ich gut, weil ich möchte gerne darüber Inhalte kriegen. Aber stattdessen kriege ich die ganze Zeit, Threads zeigt mir sehr spezifisch Mitte-20-jährige Frauen, die viel ihre Brüste zeigen und kommunistische Parolen schreiben.
Weißt du, Lars, diese Algorithmen funktionieren ja dahingehend, dass die gucken, wie lange du auf Dinge draufschaust,
ja,
und dir dann mehr davon geben.
Ja. Naja, okay, gut. Genau, wir machen diese Folge auch so ein bisschen zum feministischen Kampftag. wie man an dem Intro. Ey, Podcasts sind wirklich unangenehm, ne? Weil man ist immer irgendwie so mit den Ohren gefangen in so einer Runde aus Männern meistens.
Ja.
Naja, okay, also
zum. Naja, wir hatten letztes Mal Nissan da. Und auch sie war gefangen in einer Runde aus Männern.
Nicht nur mit den Ohren. Ja, und Nissan prägt auch diese Folge so ein bisschen, weil, genau, ich habe diese Instagram-Umfrage gemacht. Wir werden eure Filme auf jeden Fall durcharbeiten. Und da ist auch sind viele super Vorschläge dabei. Ich freue mich drauf. Heute haben wir einen Vorschlag angenommen von Nissan, die gesagt hat, ihr müsst mal Filme von Frauen gucken. Und deshalb haben wir gedacht, ja, ist feministischer Kampftag, wir können jetzt mal einen Film von einer Frau gucken. Ja.
Und das nächste Mal wieder schön zurück zu Ingmar Bergman.
Ich weiß nicht, was jetzt dieser Diss gegen Ingmar Bergman soll. Nichts, also das ist auch, das ist ein guter
Mann.
Ja. So, aber wir haben heute geguckt von Annalili Amirpour, A Girl Walks Home Alone at Night. Das ist ein Film, der ist 2014 rausgekommen, der hatte beträchtlichen Hype. Ich weiß nicht, ob sich jemand erinnert. Doch, aus unserer, ich kann ja bei Spotify sehen, wer unseren Podcast hört. Die sind alle ungefähr so alt wie wir und älter. Also es ist 28 bis Mitte 40. Wir erreichen die Generation Z leider nicht. Hm. Die würden jetzt Schwierigkeiten damit haben zu verstehen, worüber ich jetzt spreche. Aber im Jahr 2014 war noch relevant Weiß. Weiß war auch so ein bisschen so ein Facebook-Ding, ne?
Das waren einfach Clickbait-Artikel. Ich habe Weiß kennengelernt durch die Gras-Doku, wo irgendwie Marihuana in Kolumbien angebaut wurde und sie damit geworben haben, so riesige, riesige flüssige Haschflüsse werden eingepackt.
Weiß hat aber auch einfach wirklich den Sprung auf Instagram nicht so richtig geschafft. Weiß war wirklich so ein Ding auf Facebook, ist das viel gepostet worden und dann hat man damit irgendwie interagiert, genau, und die haben immer, es gab eine Doku, wo jemand nach Kolumbien gegangen ist und sich Kokain gemacht hat.
Ja, so also do-it-yourself-mäßig.
Genau, von der Coca-Pflanze bis zum Pulver. Da gibt es wohl so Touren, die angeboten werden für Touristende. Es ist wirklich so. und dann kannst du am Ende ist es in so einer Höhle und über einem Lagerfeuer und halt auch richtig schön mit den Händen. So, dann hast du selber richtig schönes, selbstgemachtes Koks. Und dafür hat sich natürlich, dafür haben sich die Weißlesenden interessiert.
Ja.
Für Kokain und merkwürdigen Sex. Es gab auch viele Tentakel-Porno-Japan-Dokus, ne? Die auch.
Wie gesagt, der Algorithmus gibt dir, was du.
Nein, das war schon wirklich Weiß, Hendrik. Okay,
gut.
Jetzt reicht das aber hier. Da gab's Dokus, die dann auch alle gesehen haben. Es war auch wirklich verstörend teilweise. Genau, Weiß ist gewachsen. Das war irgendwie irgendein kanadisches, eigentlich so ein Sozialprojekt, wo Leute das gemacht haben. Ich habe jetzt vergessen, wie sie alle heißen, weil eigentlich wollte ich gar keinen Vortrag über Weiß machen, aber wir haben vorhin drüber gesprochen. Über einer der Gründer. Alec Guinness, das wäre anders. aber einer der Weiß-Gründer hat dann noch was anderes Cooles gegründet, nämlich die Proud Boys. Weiß ist im Grunde dieser Nukleus des 2010er Hipstertums. Ne? So in den 2000ern hat man sich so mit Emo und Indie rumgeschlagen und das ist in den 2010ern so ein bisschen gemorpht und fusioniert und auch mehr in den Fokus genommen worden und ganz viel durch die Arbeit von Weiß, was erst so ein Skate-Magazin war. Also das kam auch so ein bisschen aus der Do-it-yourself, aus der Punk-Szene und das ging dann wahrscheinlich über irgendwie Werbedeals und das wurde sehr corporate und da wurde...
Die hatten diese ganz pseudo-journalistische Ästhetik, die es auch seitdem nicht mehr gibt.
Ja,
irgendein Dude fährt irgendwo hin und macht irgendetwas Fancyes mit Drogen oder Sex.
Ja, genau. Die hatten damit auch dann eine HBO-Show und mittlerweile, glaube ich, werden die von Saudi-Arabien bezahlt. Mhm. Und sind dementsprechend so ein bisschen eingeschränkt, was so
Drogen und Sex angeht.
Weiß ich gar nicht, aber keine Ahnung, ich kenne mich mit Weiß aktuell nicht aus. Ich habe nur so ein TikTok-Video gesehen, wo jemand das.
ich bin mit dem Flow gegangen. Ich bin jetzt woanders.
Du bist halt jung,
Lars. Ich bin sehr jung. Ich habe eine flotte Frisur.
aber auf jeden Fall Weiß war so ein bisschen so der Ursprung von was in den 2010ern cool war. Und da, finde ich, passt A Girl Walks Home Alone at Night total gut rein. Und als ich heute, als wir den Film angemacht haben, das Weiß-Logo gesehen haben, habe ich gedacht,
ja,
das passt, das sind die Leute, die diesen Film produziert haben. So, das ist der erste iranische Vampir-Western. Man muss direkt dazu sagen, der ist nicht im Iran gemacht worden. Annalili Amirpour ist eine Amerikanerin. Die ist, glaube ich, in England zur Welt gekommen und in den USA aufgewachsen. Und ihre Eltern sind aber aus dem Iran gekommen. Mittlerweile ist sie 49 Jahre alt. Das heißt, als dieser Film rausgekommen ist, war sie 39. Darüber haben wir uns viel unterhalten, als uns irgendwann klar geworden ist, dass der Vampir. Aber ich greife voraus.
Ja. Darüber reden wir ausführlich.
Auf jeden Fall, genau, dieser Film ist 2014 mit diesem Slogan vermarktet worden. Das ist ja auch total witzig, das passt auch wieder total zu Weiß. So, das ist aber in den USA gedreht worden, in irgendeiner richtig beschissenen amerikanischen Stadt offensichtlich. Das sieht ja schrecklich aus.
Bad Town.
Ja, und ich finde, Henrik, es ist immer und zu Recht deine Aufgabe, zusammenzufassen, worum es in dem Film geht. Go.
Oh, das ist eine Aufgabe. Also, es geht um, die Hauptfigur oder zumindest die Point-of-View-Figur ist ein junger Mann. Weißt du noch, wie er heißt?
Arash.
Arash. Arash lebt mit seinem heroinabhängigen Vater und einer Katze zusammen. Beide werden noch wichtig. der heroinabhängige Vater von Arash hat Schulden bei einem Local Hustler mit einem Pac-Man-Tattoo. Haben wir uns auch drüber
Das Tattoo ist nicht das Wichtigste. Dieser Mann sieht im Großen und Ganzen aus wie Bushido, weil ich weiß nicht, ob ihr Bushidos Hals-Tattoo kennt. Er hat ungefähr das gleiche Tattoo an der Stirn aber. Aber es erinnert einen sehr an Bushido. Ich hoffe, die Leute, die hier zuhören, kennen Bushidos Nackentattoo.
Ich glaube schon. Auf seiner Brust steht groß der Schriftzug Sex.
Nee, nicht auf seiner Brust, das steht einfach an
so
seinem Hals.
Unterm Hals, ja.
Das wird nicht mal von einem Kragen verdeckt. Ich habe auch überlegt, ey, wenn du mal ein Vorstellungsgespräch hast und so.
Der Mann hat einen Job und zwar war er Drogendealer.
Ja.
Und da hilft das.
Und unter anderem hat man das gesehen an seinem Bart. Und ich möchte kurz diese Zusammenfassung der Handlung unterbrechen, bevor du richtig einsteigen
Wir
kannst.
Wir sind noch nicht weit gekommen, keine Angst.
Um über diesen Bart zu sprechen. Weil dieser Bart ist ja eine Entscheidung. Und es gibt ja Leute, die solche Bärte tragen. Also er hat zum einen diesen ich glaube auf Englisch heißt es Soul Patch, hier unter der
die kleine
vorne unter der Unterlippe, so eine
kleine
Bürste.
Strich unter der Unterlippe.
Ich nenne das die Anusbürste. Ja. Man kann kurz überlegen, warum. Ich finde es einen ganz, ganz schwierigen Bart. Ich finde wirklich, ich verbinde das auch doll mit Kaffeeatem. So,
ja.
das gehört da so ein bisschen dazu. Aber genau, diesen also das hat der und dann hat der, Stefan Raab hatte diesen Bart, der einmal um den Mund herum ging.
Ja,
ne?
Und er hat sich einfach das Hitlerbärtchen rausrasiert und den Rest gelassen.
Nee, unten hat er auch weggemacht. Und also nur so an den Seiten so zwei Striche. Genau, und das ist eine Entscheidung, die ja dieser Charakter jeden Morgen vor dem Spiegel erneut trifft. Er guckt sich jeden Morgen an und sagt, ja, das ist es.
Und das Schöne ist, der Film beantwortet die Frage, woher dieser Mann dieses enorme Selbstbewusstsein nimmt. Und die Antwort ist einfach Koks.
Ganz viel.
Er kokst in der einen Szene, die er wirklich lang und intensiv hat, kokst er sehr viel. Aber er ist erst einmal Dealer. Da ist der Berührungspunkte zu Koks schon mal gegeben. Und er verlangt Geld von dem Vater von Arash. Der Vater von Arash hat kein Geld, denn er ist heroinabhängig. Also nimmt er das coole Auto von Arash, für das Arash 2191 Tage lang gespart hat.
Warum hast du dir diese Zahl gemerkt?
Ich hab
du Freak.
Sehr selektives Gedächtnis.
Boah, Alter.
Er hat auf jeden Fall, das ist sein ganzer Stolz, der Dealer nimmt ihm das weg und Arash ist traurig. Arash arbeitet als Gärtner und Junge für alles anscheinend in einem Hotel und da trifft er auf eine junge Frau, die anscheinend gerade...
Ich glaube nicht, dass das ein Hotel war. Ich glaube, das war die Villa von den Eltern von der Frau. Ich glaube, die sind einfach reich. Der arbeitet einfach als Junge bei reichen Leuten.
Ja gut, wahrscheinlich ist das.
Das ist die eine reiche Familie in der Stadt.
Es gibt nicht so viele Leute in der Stadt.
Weil ganz ehrlich, wer sollte in diese Stadt für ein Hotel fahren?
Das ist Bad Town, richtig. Naja, auf jeden Fall arbeitet er für die und die hatte wohl gerade erstens eine Nasen-OP und zweitens ein Problem mit dem Fernseher.
Sie hat dieses klassische, man nennt es das Istanbuler Pflaster. wenn man aus Istanbul zurück nach Deutschland fährt, dann ist erstens hat man lauter Männer und die dürfen da nichts draufziehen. Deshalb sieht man die ganze Schande.
Mit den Haartransplantationen.
Ja.
Grüße gehen raus, du weißt, wer du bist.
Die haben ja diese.
Die Haare kommen von deinem Arsch und wir beide wissen es.
Du bist gemein. Wer ist gemeint? Das muss man ja nachher sehen. Auf jeden Fall, nee, die haben diese ganzen blutigen Punkte. Es sieht furchtbar aus, furchtbar schmerzhaft. Und damit stehen die da. Also die organisieren das ja auch offensichtlich in Gruppen, dass die irgendwie in großen, selbstbewussten Männergruppen, die sehen auch alle so aus, als hätten die alle so Männlichkeitsratgeber in der Tasche und die würden Andrew Tate abfeiern. Und dann sind die da mit ihren blutigen Köpfen und es ist auch ein bisschen eklig. Genau, also das ist das und wesentlich würdevoller, aber genauso genauso häufig ist es halt, dass die ganzen Frauen, die da zurückreisen, die haben alle so weiße Pflaster auf der Nase. Ja. Und dieses weiße Pflaster, das Istanbuler Pflaster, nee, das hat gestolpert. Auch diese...
Die sind gefallen und mussten dann...
sind alle eine Treppe runtergefallen.
Ja. Nun, sie bittet ihn, den Fernseher zu reparieren und er sieht auf ihrem Nachttisch, da sind ja Ohrringe, wertvolle Ohrringe. Und durch einen kleinen Gambit klaut er sie, um wahrscheinlich dem Dealer die zu geben, damit er sein Auto wieder kriegt. Das wird allerdings erst später dann wieder wichtig, denn zunächst gehen wir rüber zu dem Dealer, der erst einmal mit einer Prostituierten im Auto verkehrt und dann sieht, dass eine mysteriöse Frau ihn beobachtet in so einem coolen Umhang. Wie heißt das Kleidungsstück, Lars?
Chador.
In einer Chador.
Aber ich finde einfach, das ist ein cooler Vampir-Umhang. Das ist ein
cooler Vampir-Umhang und es sieht wirklich cool aus. Es ist eine junge Frau und die hat so einen gestreiften Freddy Krüger-Pulli bzw. T-Shirt an und dann so einen coolen Vampir-Umhang drüber. Und die verfolgt ihn und dann kriegt er so ein bisschen Angst und wirft die Prostituierte raus und geht cool rauchend durch die Straße und dann trifft er sie und sie hält Augenkontakt und er denkt, die findet mich geil. Also nimmt er sie mit zu sich nach Hause, wo die so ein bisschen, also er nimmt erstmal sehr viel Koks und ist sehr selbstbewusst und man fragt sich die ganze Zeit, sie will dich essen und man sieht es, wie so mit wie viel Koks, aber man kann so viel Koks nehmen und
es ist halt auch geil, sein Balztanz besteht daraus, dass er in seine abgeranzte, eklige Wohnung geht und dann hat er da so einen Glastisch stehen, zieht richtig viel Koks. Ganz ehrlich, er hat auf jeden Fall irgendwie eine Technik oder so.
Er pausiert immer. Kurz bevor er zieht, atmet er einmal ein, geht dann runter und zieht einmal
und dann kräftig. Und dann wirft er den Kopf in den Nacken und zieht sich zweimal an der Nasenspitze und atmet einmal blitzartig ein. Also da ist richtig, Gedanke drin.
Da stand Arbeit hinter.
Der hat richtig eine Technik entwickelt, wie er so eine Line am coolsten ziehen kann. Wow, so wahnsinnig ästhetisch. Lines ziehen. Also nicht, dass ich was gegen Lines ziehen hätte. Ich meine nur, es ist nicht besonders ästhetisch.
Nee, die wenigsten Leute filmen sich dabei.
Ja, auch wegen der Strafbarkeit. Auf jeden Fall geht er dann zu seiner Stereoanlage, macht seinen Minimal-Techno lauter und das ist alles so echt, ne? Ich habe lange neben dem Juice-Club gewohnt. Und dann hat er zwei so Hanteln.
Die vier bewegt er so langsam nach oben. Links, rechts, links. Auch nicht besonders schwere Hanteln oder besonders beeindruckende Hanteln.
Und er macht auch nichts Beeindruckendes damit. Er zeigt nur so, ich habe Hanteln. Wow.
Ich mache Workout. Auf jeden Fall endet das Ganze dann darin, dass er denkt, dass er jetzt Geschlechtsverkehr mit ihr hat und sie denkt, ich beiß ihm den Finger ab. Also beißt sie ihm den Finger ab und tötet ihn dann.
Und es ist so erbärmlich, genau. Sie beißt ihm den Finger ab und er wehrt sich ja auch gar nicht.
Er hat die ganze Zeit, hält er seinen Schlagring in die Kamera und dann schlägt er nicht damit.
Wo sind die ganzen Hantelmuskeln? Ja. Er weint nur und geht irgendwie auf den Boden und lässt sich dann essen.
Sie isst ihn und das fand ich sehr gut, denn normalerweise in so Vampirfilmen oder Serien, dann essen die immer Leute und gehen ganz schnell weg, aber sie klaut erstmal all sein Shit. Sie nimmt alle Wertsachen, die sie findet und nimmt die mit und das finde ich gut. Dann kommt der Arash und sieht sein Auto und denkt sich, hier muss wohl der Typ wohnen, vielleicht gehe ich mal hin und biete ihm an, hier die Ohrringe einzutauschen. Er geht hin, sieht, oh nein, der ist tot, also tut auch er das Kluge in der Situation, schnappt sich die Schlüssel von seinem Auto und klaut seine ganzen Drogen.
Wenn man eine Leiche sieht, das Kluge, was es dann zu tun gibt, ist klauen.
Ja,
ist was Henrik uns mitteilt. Ja, genau, in so einem Koffer.
Leiche eines nimmt offensichtlich alle bösen Dealers, der es verdient hat. Den darf man klauen.
Woran siehst du, dass der Dealer böse ist? Okay, er kannte den ja schon.
Auch der Bart, Lars.
Stimmt, der Bart ist unmoralisch. Ästhetik ist Moral, sagt uns irgendein Philosoph. Ich habe vergessen, welcher.
Mit Sicherheit.
Ich bin Horrorautor. Ich sag nur manchmal sowas, was immer so klingt, als würde ich mehr lesen, als ich lese. Das stimmt gar nicht. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe gerade eine, wir bringen ja eine neue Staffel Korridore raus.
Ist es Staffel 2. Werbung an unsere gigantische Zielgruppe?
Die Korridore noch nicht kennt? Ja, und ich habe mir Folge 10 von der zweiten Staffel gerade probemäßig angehört und dann ist mir dabei aufgefallen, wir haben immer am Ende so kleine Extrasegmente, ich erzähle noch nicht, was für Segmente, aber in Folge 10 ist das kleine Extrasegment am Ende eine Hommage an die schmutzigen Hände von Jean-Paul Sartre. Und ich habe es gehört und habe gedacht, ob das wohl jemand versteht. Also muss ich nur einmal kurz erzählt haben, um zu sagen, ich bin doch so schlau. Ich mache nur manchmal Witze, dass ich es nicht bin.
Ja, es ist, man blickt nicht durch.
Ja, ja, ist er schlau, ist er dumm? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Wahrscheinlich dumm. Das fragt man sich ja bei Richard David Precht so früher auch. Und dann hat man...
Dann hat man gemerkt, ja, er ist ja, dumm. Ja. Aber er kennt Markus Lanz und deswegen hat er einen Job.
Und das Problem war eigentlich, dass er einen Podcast gekriegt hat, ne? Und nein! Ja. Und ich habe drei. So, sorry, erzähl weiter.
Ja, Arash wird Dealer. Arash beginnt die Drogen von dem alten Dealer zu verkaufen und trifft auf einer Party, verkleidet als Dracula, die Tochter der Familie, für die er arbeitet, die mit dem Nose-Job. Die kauft bei ihm Drogen und gibt ihm dann auch MDMA, ist es wahrscheinlich.
Ja, also es sieht aus wie ein Smarty, ja. Ist ein Fragezeichen drauf, aber sie nehmen alle, sie sagen X dazu. Du hast kurz gedacht, es hätte
es
was
mit um Elon Twitter, Musk zu tun. Ja.
Keine Ahnung. Aber der Film ist 10 Jahre alt.
Ja, habe da, ich dann auch da recht schnell gemerkt, Lars.
Ja, ja, oh, ja.
Du musst mich jetzt hier nicht so bloßstellen.
Ja, ja, ja. Auf jeden Fall, ja, genau, dann nimmt er das auf.
Er nimmt das und er denkt, ah, die hat mir Drogen gegeben, die will offensichtlich was von mir, versucht sie zu küssen, sie möchte das nicht. Er guckt dann einfach sehr verzweifelt in
das
die Gegend.
Das wäre so awkward, wenn Leute das immer denken würden, wenn man den Drogen gibt, dass man irgendwie was von ihm. Egal, sorry.
Jetzt gehe ich Situationen durch. Egal.
Nee, mach
nein,
weiter.
Nein, ich mach weiter.
Ja, ich kann ja nicht immer so cancelbare Sachen sagen.
Ja, ich lasse dann gerne eine Pause dahinter,
alles damit man sich
kurz Gedanken machen kann. Meint er es ernst? Tut er nur so? Wir wissen es nicht.
Ist er dumm? Ist er schlau?
Ist er eine Kunstfigur? Kann ja sein.
Ja, ist Comedy. So, ja. Henrik, erzähl mal die Geschichte weiter. Ja.
Arash geht dann also raus und verirrt sich, denn er ist ganz schön doof. Und begegnet Vampir-Girl mit dem Streifenpulli, die vorher noch ein kleines Kind verschreckt hat. In einer Szene, die wirklich ehrlich gruselig war. Heißer.
Das war meine Lieblingsszene in dem Film. Und das ist auch, die Regisseurin wehrt sich so ein bisschen gegen politische Interpretationen des Films, was ich wirklich ein bisschen für affektiert halte, weil es gibt zum Beispiel...
Ja, schon sehr politisch.
Ja, es gibt eine Szene, wo ein Mann in traditioneller islamischer Frauentracht vor iranischen Wahlplakaten mit einem Luftballon tanzt. Das ist schon fast Schlingensief.
Die Figur hat keinerlei andere Zweck in der Geschichte. Also ja, wenn das genau. Nicht politisch ist, dann weiß ich nicht, was eine politische Szene ist.
Auf jeden Fall, diese Szene finde ich ist auch sowas wie die zentrale politische These hiervon oder von dieser Machtfantasie, die sie ja im Grunde aufstellt. So, das ist ja eine ich greife ein bisschen voraus, diese Vampirin ist ja im Grunde so eine Erfüllungsfantasie, ganz ähnlich wie in Medien, die sich an männliche Teenager richten, wie Son Goku zum Beispiel. Und was sie aber macht, ist, sie geht zu einem kleinen Jungen und sie sagt zu ihm, sei ein guter Junge, im starken Kontrast zu all diesen Männern, die wir bisher kennengelernt haben, außer Arash. Ansonsten, ich werde dich dein ganzes Leben lang beobachten und ich werde deine Augen dir nehmen und den Hunden verfüttern und sie werden in der Hölle brennen oder so. Also im Grunde dieser Gedanke, wir sollten uns, diese furchtbaren Männer sind ja schlecht. Hendrik.
Das habe ich in dem Film gelernt.
Das habe ich nicht erst in dem Film gelernt. Ich fühle mich nur immer super awkward, wenn ich sowas, wir sind ja gute Feministen. Mhm. Ich habe hier irgendwo meinen Feministenausweis noch.
Hast du keine Ehrennadel?
Was?
Ich habe eine bekommen. Ich weiß nicht, wieso du keine
aber
bekommen
ich
hast.
Ich habe lackierte Fingernägel.
Entschuldigung, das reicht nicht, Lars.
Fuck. Okay, nee, aber auf jeden Fall diese Idee, ne, jemand müsste gehen und ihnen Angst davor machen, also sich antisozial und misogyn zu verhalten. Und eigentlich finde ich das ziemlich cool und ich finde die Szene ziemlich cool.
Die Szene ist sehr cool und halt wirklich ehrlich gruselig. Also sie ist das einzige Mal, in der sie wirklich emotional wird und die ist, also ich hätte Angst vor der im Dunkeln.
Also sie hat ja auch kurzzeitig so eine Dämonenstimme.
Ja, die war schon cool. Auf jeden Fall klaut sie ihm dann das Skateboard und fährt wie so ein Vampir mit Skateboard und ihrem Umhang durch die Gegend.
Und das ist halt richtig, richtig geil. So erstens ist es super cool, dass sie diesen... dieses Vampir-Cape anhat und darauf, cool. Und darauf Skateboard fährt. Das ist halt ein wirklich cooles Bild. Und auf der anderen Seite, sie ist in dieser Stadt, in Bad City, ist sie das Einzige, was sowas ist wie ein Gesetzeshüter. Es gibt hier keine Polizei und es gibt am Anfang, und da kannst du mir auch nicht erzählen, dass das kein politischer Film ist. Noch während den Credits des Films läuft
Arash, der Leichengraben?
Ja, vorbei an so einer Grube, die einfach voller Leichen liegt. Und ich meine, I am sorry, aber das ist ein Bild, für das wir alle aus dem Nahen Osten mittlerweile so abgestumpft sind, das kennt man einfach. Und man könnte das für prophetisch halten, wenn man die Lage in verschiedenen Ländern im Nahen Osten erst seit den neuesten Nachrichten mitbekommt. Aber das ist ja ein sehr pointiertes Bild einfach, ja. wo man sofort verschiedene Nachrichtensachen im Kopf hat. Es gibt auf jeden Fall keine Polizei. Sie ist sowas wie die Gesetzeshüterin oder ne?
Sie frisst die bösen Männer.
Und fährt jetzt auf dem Skateboard und das ist. Ich bringe jetzt völlig wirre Sachen durcheinander.
Ja, bitte.
Aber weil wir im Nahen Osten sind, musste ich daran denken, dass ich vor kurzem gelesen habe, dass die Taliban in Afghanistan jetzt auf Inlineskates durch die Stadt fahren mit Maschinengewehren und so die alltägliche Polizeiarbeit verrichten.
Du, da kommst du auch am besten überall hin. Weil also mit so Gefährten kommst du ja in so Ecken gar nicht rein, aber mit Inlineskates bist du überall ganz schnell.
Ich finde die Inlineskates-Idee super geil. Ich bin enttäuscht von der Harburger Polizei, dass sie nicht ausreichend Swag aufbringen kann, um auf Inlineskates durch Harburg zu fahren.
Sollten aber wir ihr das nächste Mal sagen.
Obwohl ja Inlineskates nicht mal swaggy sind, ne? Also das war ja früher schon wichtig, dass man Skateboard fährt, weil Inlineskates schon cringe.
Weiß ich nicht. Vielleicht ja, hier mit oben. Mit Knieschonern natürlich, aber so richtig cool ohne Knieschoner.
Ich habe ja Street Hockey gespielt.
Ja, wollen wir nicht mehr darüber reden, sondern zurück zum Film kommen. Auf ihrem coolen Skateboard findet sie dann Arash, der richtig high durch die Gegend irrt. Sie hat anscheinend ein bisschen Mitleid mit ihm und fährt ihm auf dem Skateboard zu sich nach Hause, wo die beiden sich annähern. Sie denkt kurz darüber nach, ihn zu essen, aber dann doch nicht. Sie findet ihn süß und die beiden verbringen eine Nacht zusammen. Er kommt zurück zu seinem Vater.
Und weißt du was?
Was?
Ich habe seit Jahren eigentlich Bock, wieder Street Hockey zu spielen.
Was ist Street Hockey? Hast du einen Puck?
Ja, das ist halt Hockey auf Inlineskates. Das ist halt super schnell, relativ brutal und macht super viel Spaß. Und man kann das halt entweder in so einer Halle machen oder eben draußen auf so einem Parkplatz oder so. Das ist richtig geil. So ein
Lars,
richtig Hochtempo-Spiel. Lars,
du hattest gerade einen richtig schlimmen Bandscheibenvorfall.
Ja,
willst
aber
du Street Hockey spielen?
Ich habe ja eine OP gehabt und jetzt möchte ich, falls das ein paar Leute hören, die Bock haben, in Harburg Street Hockey zu spielen, einmal die Woche, ich hätte richtig Bock, mal wieder Street Hockey zu spielen.
Ja gut, ihr wisst, wo ihr ihn erreichen könnt.
Zurück zu Arashs Vater.
Was war mit Arashs Vater? Ab da verschwimmt es ein bisschen. Der Film war lang und vor allem, und das muss man hier in dieser ungefähr halb, wir sind ungefähr in der Halbzeit des Films, es gibt wenig Dialog. Es ist
und ab jetzt gibt es auch immer weniger Handlungen. Das meiste an Handlungen, was relevant ist, passiert am Anfang. Ich habe das während dem Film gesagt, es ist eine der Debütfilm-Symptome, die dieser Film hat. Und das finde ich überhaupt nicht schlecht. Ich finde das super. Wenn jemand für seinen Debütfilm ein gewisses Ausmaß an Geld zur Verfügung stehen hat, dann merkt man oft, dass im Soundtrack so die persönliche Playlist von dem Regisseur oder in diesem Fall der Regisseurin zu hören ist. Tarantino ist so ein Beispiel auch dafür. Zahlreiche. Also wenn jemand für seinen Debütfilm so ein bisschen Budget hat, dann hört man das oft. Und das ist hier auch der Fall.
Ja, das sind viele. Also ich kannte jetzt keins der Lieder, aber sie waren sehr gut und sie haben sehr gut gepasst und es waren schöne Moodpieces, aber sie hören irgendwann auf zu reden und nichts passiert mehr.
Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo die Vampirin und Arash in ihrem Zimmer sind und dann läuft im Grunde ein ganzes Lied, die Einstellung ändert sich nicht und er geht
sie
nur langsam
sich
auf sie
einfach
zu.
Nur um und ja. Er geht auf sie zu. Und es ist schon irgendwie ein schönes Bild und die Musik ist toll, aber ist schon auch lang.
Aber auch das ein 2010er-Ding. Slow Cinema war da voll im Mainstream drin. Das ist so ein bisschen auch nicht Nicholas Winning Refn schuld mit Drive und dann später Neon Demon. Ich glaube, da war so der Peak davon, ne? Dann kam Nicholas Winning Refn hat irgendwie eine Amazon Prime Serie gemacht. Da hat er es wirklich übertrieben und da wollte es auch keiner mehr sehen. Aber Panos Cosmatos fällt mir noch ein mit Mandy, jemand, der auch sehr hip Slow Cinema betrieben hat. Übrigens, Panos Cosmatos und Annalini Amipour, beide sind Teil von Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities. Wie dem auch sei. Also ich meine, gut, Slow Cinema natürlich von Bellatar zum Beispiel schon in den 80ern und 90ern eine Sache, die da, die viel passiert ist. Und ich glaube, Aki Kaurismäki ist auch jemand, der dafür bekannt ist. Von dem habe ich noch nichts gesehen. Aber Bellatar bin ich großer Fan von. Werden wir hier auch noch gucken, wenn wir mal 7 Stunden Zeit haben, um Shuttern Tango zu gucken. und das ist auf jeden Fall eine Sache, in die dieser Film auch reingehört. Das hängt, glaube ich, damit zusammen, wie trendy der ist und wie 2010.
Das Ding an Slow Cinema ist, dass ich recht schnell die Geduld dafür verliere. Ich bin ja, also, ich mag Sachen nicht, die so lang sind. Ich verliere dann schnell einfach das Interesse. Und an dem Teil kam es ein bisschen. Aber
also Bellatar und ein Regisseur, von dem Bellatar der Mentor war, ein chinesischer Regisseur, dessen Namen ich vergessen habe, der hat gemacht den Film An Elephant Sitting Still, nur diesen Film, und sich danach umgebracht. Das sind zwei Leute, wo ich sagen würde, also An Elephant Sitting Still ist ein Meisterwerk und Bellatar, großartig. Die machen Slow Cinema richtig.
Wir gucken es irgendwann und dann kannst du mich davon überzeugen. Er schreibt ihr eine Nachricht, da steht drauf, lass uns am Kraftwerk treffen, Dracula. Und er schreibt mit Dracula, sie kennen ihren Namen noch nicht. Sie treffen sich an so einem großen Kraftwerk, das immer mal eingeblendet wurde und Ruhrgebiet-Vibes verspürt. Und sie kommt in ihrem coolen Umhang und er steht da in seinem lässigen Auto. Und sie haben eine Szene, in der er ihr die Ohrringe schenkt, die er geklaut hat. Und weil sie keine Ohrlöcher hat und er eine Sicherheitsnadel, sticht er ihr gleich Ohrlöcher dazu. Und das war der Moment, an dem auch dann bei mir der Groschen gefallen ist. Ah ja, das ist eine Teenie-Fantasie.
Ja, also, ja. Es ist so eine Erfüllungsfantasie von in diesem Fall einfach einem 13-jährigen Mädchen. Und das Ding ist, es gibt so viele Filme von männlichen Regisseuren, die genau das, also zum Beispiel Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt, ist ein Companion-Piece hierzu. Ist auch halt voll das Gegenteil zu Slow Cinema mit seiner Hyperaktivität. Aber ich hatte das Gefühl, ey, die Hälfte meiner Schulklasse früher im Gymnasium hat sich so gesehen.
Ja, aber also, sobald ich das verstanden habe, hat es auch viel mehr Sinn ergeben, weil sie ist so super cool und so super broody. Und
immer so, oh, you don't know me und so.
Ah, ich habe so schlimme Sachen getan. Und er hat seine geile Lederjacke und seine coolen Haare und darunter immer sleeke weißes T-Shirt. Und er raucht so richtig demonstrativ cool ununterbrochen. Und die finden sich dann in ihrer Außenseiter sein und sie stechen sich gegenseitig Ohrlöcher.
Und sich halt Ohrlöcher stechen ist halt wirklich so ein Ding. Das heißt, 13 irgendwie draußen in genau solchen Orten, also bei uns war es der Wald, bei euch war es das Gewerbegebiet. Gemacht genau so halt, ne, auch mit dem Feuerzeug. Ja. Und dann ist mir auch noch aufgefallen, wo ich gerade Feuerzeug sage, dieser Film hat noch so einen anderen Teenager-Impuls, die findet es schon richtig cool, uns Drogen zu zeigen. Also mit dem Koks, ich darf da nicht reden, wenn man meine Filme gesehen hat, aber dann gibt's so einen Shot auf
Methlöffel, nicht Meth, das
Heroinlöffel, genau, wo das dann zum Kochen gebracht wird, auch so ein Bild, hab ich auch alles gemacht, aber da war ich nicht 39.
Und das hattest du auch währenddessen gesagt und ich finde, es ist auch, es ist ja auch eine Sexmetapher. Also es ist ja eine sehr offensichtliche Entjungferungsmetapher mit diesem.
Du hast gesagt, hier wird der Film zu Twilight.
Und dann gibt es eigentlich nur noch zwei Plotpunkte, denn der
ist
Arash.
Warte mal, wenn das eine Sexmetapher ist, ja? Und er. Also ich möchte nicht so viel jetzt darüber reden, über Löcher und sowas.
Nein, Lars, erzähl.
Aber das Ding ist, er nimmt das Feuerzeug raus und hält es an die Nadel. Das heißt, er sorgt auch noch für Protection, weißt du? Mm. Ja.
Er ist einfach ein Sweetie.
Ja.
Er weiß, was ich gehört.
Ich weiß, das ist auch gar nicht so eine. Ich weiß gar nicht, warum daraus so ein Rücksichtnahme-Ding gemacht wird, wenn man ein Kondom benutzt. Das ist halt auch einfach, also auch aus männlicher Sicht sonst eklig.
Jemanden
hat, kennt man nicht und dann.
Potenziell konsequenzreich.
Ja, so was so Krankheiten und andere
Dinge
angeht. Egal. Aber auf jeden Fall ist mir gerade aufgefallen, ist da auch drin, in dieser Entjungfungsszene. Also er ist eine wholesome Fantasie.
Es kann sein,
Fantasie.
Dass wir jetzt einfach sehr viel reininterpretieren und Leute nein. da draußen sehen den Film und sagen sich, was haben die?
Er ist ein Manic, er ist ein Manic Pixie Dream Boy.
Okay.
Denn nur Manic Pixie Dream Girls würden, Boys würden beim ersten Mal Kondome benutzen. Ansonsten natürlich niemand.
Ich lasse es so stehen.
Ausschließlich.
Das
wird nicht geschnitten.
Arash kommt zurück und ist richtig pissig auf seinen Vater, gibt ihm Heroin und sagt, komm, verpiss dich. Nimm das, nimm ein bisschen Geld, nimm die Katze und wirf ihn raus. Und dann geht er zu der Prostituierten, die wir auch schon kennen, weil sie den Drogendealer am Anfang, der hat sie aus dem Auto rausgeworfen und die haben anscheinend eine ganz merkwürdige Affäre. Ich hatte kurz gedacht, ist das die Mutter von Arash,
die rausgeworfen wird? Der geht einfach nur oft zu dieser Prostituierten. Ja, er ist da so ein Stammkunde und hat dann dadurch irgendwie irgendwelche Besitzergefühle.
Ja, und hat dann da auch Besitzergefühle bei ihr und zwingt ihr Heroin auf, fesselt sie, gibt ihr Heroin ein, ganz unangenehme Szene.
Ich fand's eine super Alternative zu einer Vergewaltigungsszene, weil ich habe gerade gedacht, so normalerweise wäre das eine Szene gewesen, wo er die weil es geht ja darum, er muss jetzt was tun, was unverzeihlich ist. Und am besten auch misogyn, weil das ist nun mal das Thema des Films.
Hätte ein Mann diesen Film gemacht, dann wäre es
durchaus.
Ich hasse Vergewaltigungsszenen. Ich schalte da sehr ab bei Filmen und ich habe wirklich keinen Bock darauf. Mir ist gerade aufgefallen, schlauer, cleverer Weg, da mal was anderes zu machen.
Es war wirklich unangenehm und ich habe danach verstanden, er ist als Nächster dran und es war trotzdem nicht so widerlich, wie das sonst irgendwie
ja,
ist.
Genau.
Ja. Auf jeden Fall ist er dann als Nächster dran.
Das Ding ist auch, ich würde niemals eine Vergewaltigungsszene drehen wollen. Ich denke immer, wer hat Bock da drauf und schreibt in sein Drehbuch, ja, und dann machen wir das, ich war noch nie an einem Set, wo das gemacht worden ist und ich will das auch nicht. Ich fände das so unangenehm für alle Beteiligten, an einem Set eine Vergewaltigungsszene zu drehen. Ich würde das hassen. Ja,
also.
Meiner Meinung nach niemals notwendig. Egal, sorry, weiter. Es gibt einen Rape-Revenge-Film von einer Regisseurin, der vor ein paar Jahren erschienen ist, der heißt Revenge. Der ist sehr gut, den werden wir auch noch irgendwann gucken.
Cool. Ja. Ich freue mich auch darauf, aber ich erzähle jetzt diesen Film zu Ende.
Mach mal.
Wir sind bestimmt eine Dreiviertelstunde drin und ich bin noch nicht durch. Ist aber auch schwierig. Er stirbt, Batman, Vampir-Girl kommt und frisst ihn wie Batman. Sie macht auch den Cape-Move. Und dann findet der Arash, sein Vater, er ist am Boden zerstört, geht zu ihr hin und sagt, komm, lass abhauen. Ich will das hier nicht mehr, mich nervt alles, wir gehen jetzt. Du pack deine Sachen, wir fahren nach Hause. Also, was heißt nach Hause? Wir fahren weg. Wir leben unser eigenes Leben. Sie überlegt kurz, denkt sich, will ich jetzt irgendwie mit diesem Fuckboy durch die Lande ziehen? Und denkt sich, ja, will ich schon. Und dann kommt die Katze rein, die sie mitgenommen hat von ihrem Vater. Er sieht also, oh Gott, sie hat meinen Vater umgebracht. Und dann fahren sie gemeinsam nach einer kurzen Pause, in der er noch einmal reflektiert, möchte ich das jetzt wirklich? Sie hat anscheinend meinen Vater umgebracht und die Katze sitzt zwischen den beiden und guckt zu den einen an und dann sie. Und das ist eine wunderschöne Szene, weil viel Blicke von einer Katze gezeigt werden und eine tolle Musik läuft. Und tatsächlich fahren sie einfach gemeinsam in ein neues Leben. Und das ist das Ende. Und ich dachte in der letzten Szene, oh Gott, hoffentlich bringt er sie jetzt nicht aus Rache um. Und hoffentlich gibt es jetzt nicht irgendwie noch eine Konfrontation. Ich gönne den beiden, so eklig teenie-mäßig die auch sind, ich gönne den beiden einfach, dass das Vampirmädchen und der verzweifelte Dealer-Junge einfach ihr Happy End kriegen. Und dann kriegen sie ihr Happy End.
Sie haben am Ende immer weniger geredet. Es wurde alles immer länger. Vielleicht dramaturgisch ein bisschen ungünstig, aber also dieser Film aus meiner Sicht ist ein 5-von-5-Sterne-Film. Ich mag den total gerne.
Der war super. Ich fand ihn teilweise ein bisschen lang, aber der war super.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, auch wirklich so ein bisschen der Mode geschuldet. Es ist viel drin, wo man denkt, ey, das ist ein Debütfilm, aber das sind Sachen, die ich daran voll charmant finde. Das ist wirklich wie so ein Mixtape. Und es ist total außergewöhnlich in seinen Sichtweisen, weil nicht nur das Horrorfilme oder generell Genrefilme, die von Frauen gemacht worden sind, das ist immer noch genug, setzt den Film immer noch genug von der Masse ab und hat auch meistens starke, merkbare inhaltliche Auswirkungen, dass das noch interessant ist, aber es gibt mittlerweile wahnsinnig viele Genrefilme von Frauen, unter anderem Anna-Lily Amanpour, interessante Karriere seitdem gehabt. Ich fände auch cool, dass wir, ich lass mal ihre anderen Filme auch noch gucken.
Ja.
Nicht nur das, sondern eben auch diese amerikanisch-iranische Perspektive. Dadurch ist da einfach so viel Subtext drin. Und das ist eine Sache, die diese Slow-Cinema-Geschichte macht. Das gibt dir irgendwo auch die Zeit und den Raum zu interpretieren.
Ja, den Subtext irgendwie aufzunehmen und mal drüber nachzudenken und nicht im Nachhinein.
Ja, also anstatt dass es gibt einen Regisseur, der heißt Andrzej Zulowski, der, ich weiß jetzt, ich glaube, polnischer Regisseur, der ist irgendwann aus Polen weggegangen, weil er sich zensiert gefühlt hat. Das ist auch eine ganz interessante eigene Geschichte. Wir werden noch Zulowski-Filme gucken. Sehr, sehr anstrengend. Der macht das aber so, dass seine theoretischen Teile werden von den Schauspielern in hohem Tempo in die Kamera geschrien. Das ist so der gegenteilige Ansatz. Da finde ich das doch schon wesentlich besser, wenn der Film dir einfach so ein mäanderndes Bild gibt, wo du dann irgendwann denkst, ach krass, das hat eine politische Dimension zum Beispiel. Auch wenn, wie gesagt, die Regisseurin sich ein bisschen dagegen wehrt, zu sagen, dass es ein politischer Film ist. Und ich sehe, dass es auch einfach auf allererster Ebene eine Teenager-Fantasie ist.
Aber die fand ich super. Also dieses, es hatte bei auch der eine recht expliziten Gewaltdarstellung, die es ja auch gab. Und es war auch teilweise gruselig. Aber es hatte die ganze Zeit eine Leichtigkeit, finde ich.
Ja, voll. Ja, auf jeden Fall.
Der macht auch einfach Spaß. Also, wenn Vampir-Girl in ihrem geilen Cape auf ihrem Skateboard durch die Straßen fährt und man denkt, frisst sie ihn jetzt oder frisst sie ihn nicht? Ich hatte einfach Spaß dabei. Ich fand sie sympathisch, ich fand sie cool, die war super.
Ich will auch dieses mit dem Teenager, das will ich auch gar nicht als abfällig verstanden wissen. Weil damit kommt auch so eine gewisse Scham. Also zum Beispiel, dass er diese Twilight-Momente hat. Dass die Stadt einfach Bad City heißt und der Film ist schwarz-weiß und du weißt, okay, die Frau mag Sin City. Aber das sind Sachen, die halt auf der anderen Seite so cool wieder sind. Irgendwie naiven und ein kleines bisschen unreflektierten Gesamtbild, was dadurch aber so eine charmante Ehrlichkeit hat. Ja. Ich finde es wirklich richtig gut und wie gesagt, ich glaube, dass viel von den politischen Dimensionen von dem Film ein bisschen durch Identitätspolitik von alleine entstehen, aber die sind halt auch alle da. Es ist halt auch wirklich ein Film, über den du wirklich nachdenken kannst, wo wirklich viele Sachen drin sind. Und dann habe ich gelesen, bei meiner tiefen Recherche auf Wikipedia, dass sie sagt, das eine politische Element, und da würde ich jetzt mal sagen, vermutlich hat es was damit zu tun, das ist das Element, was sie bewusst reingetan hat, weil das hat nicht direkt was mit ihrer Identität zu tun, ist diese Figur, wir haben vorhin drüber geredet, es gibt eine Szene, wo sie hat explizit gesagt, dass das ein Mann ist in Frauenklamotten, der ist also nicht nur von uns männlich gelesen, das ist ein Symbol für die einfach die Situation von schwulen oder geschlechtsnicht konformen Menschen im Iran. Das ist das eine, was explizit politisch ist. Was einem außer in dieser großen Szene ansonsten ist der immer mal wieder irgendwo im Hintergrund. Der heißt Rockabilly, der Charakter, und hält sich am Rand auf und beobachtet den Film eher. Das ist die bewusste politische Ebene und wie gesagt, in Szenen wie der beschriebenen, da merkt man das.
Den politischen Fernsehdude, der am Anfang schaut, der Vater von Arash, während er sich Heroin spritzt, so eine Fernsehsendung, wo so ein politischer Fernsehkommentator darüber redet, dass Frauen dankbarer sein sollten für ihre Ehemänner. Und der kommt ab und zu in Szenen nochmal vor und macht es einfach, man sieht diese Fernsehsendung, wie er, so eine klassische amerikanische Politiksendung, als wäre das jetzt irgendwie, wie heißt der Typ, der Putin interviewt hat?
Tucker Carlson.
Als wäre das der iranische Tucker Carlson. Und da steckt irgendwie, finde ich, viel drin. Und ja, klar, diese ganze Figur von dem Power-Fantasie-Vampir-Girl, die durch die Gegend fährt und böse Männer tötet.
Ja.
Und kleinen Jungs sagt, sei nicht böse, sonst bringe ich dich um. Und dabei halt auch einfach cool ist. Du hast eine ganze Szene, wie sie cool in ihrem coolen Zuhause mit ihren coolen Bandpostern überall zu cooler Musik tanzt.
Was halt sonst was ist, das kennst du von Jim Jarmusch, wo das dann meistens, ne, coole Brooding-Dudes sind, die Geschmack haben und, ja. und
cool. Ich höre die gute Musik.
Ja.
Nicht wie die anderen, die ganze Mainstream-Musik. Nee, meine Musik ist nämlich auch mal 10 Jahre alt.
Und das ist ganz interessant, dass ganz viel von dem, was diesen Film spannend und besonders macht, kommt durch die Perspektive, aus der er erzählt wird, kommt dadurch, von wem er erzählt wird und über wen er erzählt wird. Das, was erzählt wird, ist in groben Zügen jetzt gar nicht so ungewöhnlich. Wir haben Filme gesehen in Schwarz-Weiß mit coolen, jungen Protagonisten, die ne, düster drauf waren und coolen Geschmack hatten. Ja, und
die Geschichte, die erzählt wird, ist auch so ein bisschen flach, finde ich. Also alleine für die Geschichte würde ich den Film nicht gucken.
Nee, genau.
Die Optik und die Perspektive, die es cool macht.
Und das finde ich ganz interessant, dass das, also damals hat es Weiß gemacht, die Firma A24, prognostiziere jetzt mal.
Magst.
Ja, aber die ist dabei, sich so ein bisschen abzuschaffen.
Oh.
Warum? Also ich glaube, die Zeiten von A24 sind vorbei. A24 will jetzt größere Filme machen. Also größere in den größeren Blockbuster-Bereich. Mhm. Und ich glaube, dass, aber keine Ahnung, aber meine Prognose ist schon seit einer Weile, dass so, als The Green Knight im Kino war, habe ich gedacht, boah, okay, jetzt wird es langsam so ein Stick. Aber A24 hat mal gesagt, was sie herausbringen, ihr Credo, ihr künstlerisches Credo ist, Films from a certain point of view. Und das fand ich sehr interessant. Also ich meine, die großen Regisseure von A24 sind immer noch Robert Eggers und Ari Aster.
Certain point of view.
aber trotzdem, das ist, finde ich, ein Spruch, mit dem als Credo man diesen Film auch gut herausbringen könnte. Und Weiß in den 2010ern ist jetzt gar nicht auch so weit entfernt wie von A24 in den 2010ern.
Beide sehr cool.
Ja.
Was ich auch einfach sehr gut fand, war die inflationäre Verwendung dieser Katze. Dass sie einfach diese Katze dahingestellt hat.
Wahnsinnig gute,
die ganze Zeit geguckt hat. Die Katze hat einen Preis verdient.
Ja.
Auch eine süße Katze.
Ja.
Am Anfang nimmt der Drogendealer die Katze hoch und droht der Katze, so im Subtext. Er droht die nie wirklich, aber er deutet an, gib mir mein Geld oder ich bring die Katze um. Und ich dachte, nein, bring nicht die Katze um, bitte.
Ja.
War schön.
Die Katze ist auf jeden Fall ein Bonus. Aber auch die anderen Schauspielenden fand ich durchaus alle ziemlich gut.
Ja.
Hat mir gut gefallen.
Sie hatten nicht so viel zu tun,
zugegebenermaßen. Genau, sie kommen nicht so viel zum Reden. Obwohl, was heißt nicht so viel zu tun? Zum Beispiel der Hussein, der Vater.
Der war sehr cool, ja.
Das war schon krass in dieser Rolle. Der Dealer-Typ, wenn er nicht wirklich so ist.
Ich könnte mir vorstellen, dass es einfach wirklich so ein Kerl ist, den sie gefunden hat.
Ich kenne ihn nicht. Also ich finde auf jeden Fall alles Leute, die Rollen verkörpern, die sich anfühlen, als würde da jemand drin leben. Ne?
Ja.
Da ist niemand, wo ich sehe, oh, hier ist aber ein glattgeleckter Schauspieler, der irgendwie mal irgendwas macht. Sondern die sind alle sehr da drin. Dann ist noch wichtig, der Film ist nicht auf Englisch, sondern auf Was ist die Sprache?
Iranisch.
Persisch?
Der Sprache, die man im Iran spricht.
Die Schrift heißt Farsi.
Ja.
Ich kenn mich.
Lass Google mal, was man da spricht.
Ich hätte das auch einfach später. Ich hätte das. Persisch, natürlich, Persisch. Weiß man doch.
Bitte.
Ja, die Sprache ist für den Film ist auf Persisch. Also, das heißt, die Schauspielenden, die können alle auch Persisch. Auch cool. Ja, als Amerikaner.
Eine Sache.
Ja, gut. Und ich kann nur allen Leuten sehr ans Herz legen, diesen Film zu schauen. Ich habe leider die nächsten Filme von Annalini Amipur nicht gesehen. Sie hat als nächstes nach diesem Film einen Film gemacht für Netflix. Ach so, übrigens, ich rede die ganze Zeit über Weiß. Ich glaube, am wichtigsten als Produktionsfirma hier dran, vor allem kreativ beteiligt, war Spectavision. Das ist die Produktionsfirma von Elijah Wood, die super interessante Sachen immer machen. Die haben zum Beispiel auch den Nicolas Cage Farbe aus dem
Der Album. Hobbit.
Genau.
Das weiß ich.
Ja.
Es ist ein Name, der mir bekannt vorkommt.
Ja. Aber schon seit längerer Zeit produziert er eher weirde Horrorfilme, als in
Fantasy-Blockbustern
durch die Berge zu laufen. finde ich gut von ihm. Ich finde die Filme, die er so. Auch interessant, dass sie diesen Film macht über Bad City und Elijah Wood den produziert, der ja in Sin City mitgespielt hat. Ne? Direkt eine Connection. Ja. Wie findest du eigentlich Sin City?
Ja, jetzt haben wir vorhin drüber geredet. Du willst mich einfach nur auf Tape haben, dass ich sage, ich finde Sin City blöd.
Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich Sin City finde.
Ich habe ihn vor sehr langer Zeit geguckt. Also ich war auch Teenager, als ich ihn gesehen habe. Und Freunde von mir meinten natürlich, ey, du musst Sin City gucken. Sin City ist so cool, so toll, so krass auch. Und damals hat mich das nicht abgeholt. Ich weiß halt nur noch, dass dieser riesige, muskelbepackte Typ durch Schwarz-Weiß-Dinger mit einzelnen Farbakzenten läuft und ab und zu gab es mal Brüste und dann viel Gewalt.
Ja, es ist halt Robert Rodriguez und ich finde, es gibt so eine 90er Feminismus-Filmwelle, da ist auch Quentin Tarantino dran beteiligt, wo, genau, oberkörperfreie
ja,
Frauen
Feminismus
um die 20
ist, wenn nackte Frauen Leute töten.
Mit Maschinengewehren böse Männer töten. Und das ist für mich verkörpert Robert Rodriguez das. So, der hat nämlich, es war nicht Sin City, sondern der, den er danach gemacht hat, in diesem Grindhouse-Ding mit Tarantino zusammen. Da hat er Death Proof ist Tarantinos Film, Planet Terror oder so hat er gemacht. Ja? Und die Hauptrolle spielt Rose McGowan. Rose McGowan, die aus dem Filmbusiness ins Fernsehen gegangen ist, weil Harvey Weinstein versucht hat, sie zu vergewaltigen und sie sich da gewehrt hat und er daraufhin ihre Karriere blockiert hat. Und
der Stoff, aus dem Träume sind.
So, und die ganze MeToo-Geschichte, die Ronan Farrow dann ja groß rausgebracht hat in seinem Essay. Die ganze MeToo-Geschichte fing so ein bisschen an damit, dass Rose McGowan, ich glaube, 2 Jahre hintereinander getwittert hat, also mit einem Abstand von einem Jahr dazwischen, dass einer der schlimmsten Momente ihrer Karriere war, ich weiß, ich habe jetzt gerade die Timeline und die Tweets nicht mehr auswendig drauf, aber sie hat auf jeden Fall 2-mal darüber getwittert, dass ihr Boyfriend ihren gemeinsamen Film an ihren Vergewaltiger verkauft hat. Und das ist halt mittlerweile vollkommen klar. Es geht um Robert Rodriguez, der Planet Terror an Harvey Weinstein verkauft hat. Und nachdem Harvey Weinstein dann als Sexmonster im Gefängnis war, mussten alle seine Freunde und Enabler und die anderen, deren MeToo-Case immer noch nicht
Buße
raus
tun.
Ist,
mussten einmal sagen, dass sie nichts wussten.
Mussten alle mal ein Statement machen, genau. Und die meisten haben, also viele, vor allem so aus dem Harvey Weinstein-inneren Kreis, haben so ein Mea Culpa gemacht und haben gesagt, so, ja, ey, das war echt scheiße von uns und so.
Wir hätten es merken müssen. Robert, wir kannten den so gut. Ey, wir haben alle geahnt, manchmal ist der...
Kann
man ja nicht ahnen.
Ich weiß nicht mehr, Tarantino hat es, glaube ich, geschafft, sich gar nicht so richtig zu äußern.
Nee, Tarantino sagt einfach nichts dazu.
Harvey Weinstein ist sein Trauzeuge. Aber Robert Rodriguez hat das... jemand muss ihm... Ich hoffe, er hat ausreichend Schläge für dieses Statement bekommen. Er hat ein Statement gemacht, wo er im Grunde gesagt hat, ich wusste das... und ich bin so ein krasser Held. Harvey Weinstein, das schlimme Monster, wollte nicht, dass Rose McGowan in diesem Film mitspielt. Und ich habe Rose McGowan hier verteidigt und nach vorne gestellt, indem ich sie als Hauptrolle in meinem Miramax-Film besetzt habe. Und es ist so, ey, er referenziert genau das Event, was sie als besonders traumatisch rausgestellt hat. Also ein
Robert.
Ja.
Ist aber, ist auch ein
Mensch. Wahrscheinlich wäre, also von daher, ich habe Sin City Ewigkeiten lang nicht gesehen. Ich weiß, dass ich den gleichermaßen cool und unangenehm fand. Weil das ist ja auch dann irgendwie, dann ist irgendwie so ein Pädophiler mit gelber Haut, der gejagt wird von Bruce Willis.
Ich muss zugeben, dass ich es nicht mehr so genau weiß. Ich kann mich halt an die Optik erinnern und dass ich die ganze Zeit dabei dachte, ich weiß, also...
Frank Miller, der den geschrieben hat, ist ja nun auch rechtsradikal.
Ja. Und Frank Miller ist auch überbewertet.
Ja, weil nicht so schlau.
Nee, das ist halt die Optik. Der hat irgendwie diese Optik erschaffen.
Kann gut malen.
Hat, ja,
ich hab gelesen, er ist nicht mehr rechtsradikal. Er sagt jetzt, das war, weil er hatte...
Das war eine Phase.
Ja, er hatte irgendwie Krebs.
Ey, er war
und
halt
ging 15. Nicht so gut.
Und
nee, er war halt 50. Egal. aber auf jeden Fall... bin ich mir sicher, dass man dass ich Sin City jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen echt unangenehm finden würde, weil der hat halt auch genau solche Szenen. Irgendwie, da gibt es so ein Prostituiertenviertel und da spielt dann Rory aus Gilmore Girls mit und dann schießen die bösen Männer tot.
Ja, es ist wirklich schlimm.
Auf jeden Fall wäre Sin City wahrscheinlich besser gewesen, wenn Anna Lily Amypool den gemacht hätte. Aber auch ein bisschen langsamer.
Deutlich langsamer.
Aber auch deutlich besser. Nee, Girl Box Home Alone at Night, wholeheartedly empfohlen.
Super gut.
Schaut euch den an und denkt dabei gerne mit nach. Eigentlich wollte ich gar nicht über.
Ja. Ich hatte echt, als du den Film angemacht hast und ich realisiert habe, dass der auf Persisch ist, dachte ich kurz,
du Untertitel, da musst du durch.
Ich kann halt Englisch, ich gucke die Filme im Original, aber alles darüber hinweg mache ich privat nicht, weil dann lese ich die ganze Zeit. Aber das hat nichts gemacht, der Film war super. Das hilft auch, dass sie einfach nicht viel geredet haben. Aber der Film ist wirklich, wirklich toll.
Ich habe noch eine ganze Blu-ray-Box Bollywood-Horror. Wir werden hier viel Halbwissen über Indien auspacken.
Da singen sie, ist mir völlig egal. Da muss ich nichts verstehen.
Eigentlich wollte ich über Anna Lily Amypools andere Filme reden. Die hat dann, ihr zweiter Film war dann für Netflix, heißt The Bad Batch mit Jason Momoa. Ich habe den nur angefangen zu gucken. Dann fand ich eine Sache besonders scheiße und habe den ausgemacht und nicht geguckt. Aber ich glaube, wir werden den hier gucken müssen. Irgendwann muss ich da durch.
Ich mag Jason Momoa.
Ja, der Film ist wirklich eklig. Also der ist wirklich richtig eklig. Es geht um Kannibalen, aber das ist nicht mal das Eklige. Der Film ist wirklich eklig. Aber egal. Da kann ich dann meine Theorien, was das angeht, auspacken. Die werden mich bestimmt sympathisch machen. Der Film ist wirklich widerlich. Aber The Bad Batch hat sie dann gemacht. Ich habe gehört, der ist eigentlich ganz gut, wenn man da irgendwie drüber hinwegsehen kann, dass er echt widerlich ist. Und dann hat sie ganz lange keine Filme gemacht. Es gibt einen Spectavision-Podcast, glaube ich, mit Elijah Wood, wo er und sein Producer-Kollege sie besuchen gehen. Und da erzählen die, glaube ich, dass sie, es gab da irgendeine persönliche Tragödie, wegen der sie eine Weile nicht gearbeitet hat. Aber sie hat jetzt gerade einen Film gehabt, Mona Lisa and the Blood Moon. Der hatte ziemlich Hype, der soll ziemlich gut sein. Und du, Hendrik, hast einen Film von ihr gesehen vor kurzem.
Was heißt ein Film? Sie hat.
Naja, das sind alles Filme.
Das ist ein Kurzfilm. Das ist auch ein Langfilm eigentlich. Es ist eine Folge bei
so um die Stunde.
Guillermo del
Toro. Wie From Toros. Beyond. Das ist eine solide Spielfilmlänge.
Guillermo del Toro.
Da ist Kabinett kein S hin. Da heißt einfach nur Guillermo del Toro.
Nein, aber es ist Guillermo del Toro.
Guillermo del Toro.
Ein besitzanzeigendes Apostroph ist.
Aber lispelst du dann das S? Ich bin mir nicht sicher.
Hört sich für mich Spanisch an und manchmal verfalle ich bei sowas in leicht rassistische Züge.
Leicht. Aber Guillermo del Toro ist doch, ist der überhaupt aus Spanien? Also ist das europäisches Spanisch, was da benutzt werden muss?
Ich wusste nicht mal, wie der aussieht.
Ich dachte, der ist Mexikaner.
Mir gesagt hat, dass der Kerl, der am Anfang die Intros macht, das ist.
Ja, das ist er, genau. Ja. Ja, aber ich glaube, der ist Mexikaner und die lispeln nicht. Weil das Lispeln ist europäisches Spanisch.
Ah.
Ja.
Wieder was gelernt.
Ja, das kam nämlich von einem spanischen König, der gelispelt hat.
Ist das wirklich so?
So habe ich es gehört, keine Ahnung, gefährliches Halbwissen-Podcast, aber ja, so habe ich es gehört.
Ich muss auch nachher noch eine Richtigstellung zu unserem Buchclub-Podcast machen. Ich bin ja Fact-Checker. Aber egal, das kommt hinten dran. Ist Crossover-Marketing, ja. Damit man hört, was ich Fact-Checker.
Ja, gut, erzähl jetzt.
Ja, ist eine gute Folge. Sie hat eine Folge gemacht, die heißt, wie heißt die, Lars? Du hast das vorhin gegoogelt.
Ich glaube, The Outside.
Ja. The Outside. Es geht um eine Frau, die dazugehören möchte und alle sind so schön und sie fühlt sich nicht schön und dann findet sie eine Creme, beziehungsweise sagt der Fernseher ihr, dass es eine Creme gibt, die sie schön macht. Und dann wird es richtig ekelhaft und richtig unangenehm und es ist mit Abstand die beste Folge in der ganzen Serie. Und ich fand einige gut und es gibt auch Lovecraft-Verfilmungen da drin, die mir eigentlich am Herzen liegen sollten, auch wenn sie so mittel sind.
Ja, ne?
Ja, die sind so mittel.
Ich glaube, wir werden irgendwann auch mal über Cabinet of Curiosities sprechen müssen.
Sehr gerne. Fand ich schön und auch nicht.
Ja, genau. Das, wie American Horror Story eigentlich. Ja. Eigentlich sollte ich die alle jetzt mal mit Nissan gucken und dann machen wir Cabinet of Curiosities. Das ist ein Plan. So machen wir das.
Ja. Und Nissan kommt immer gut an.
Ja, die hat die Beauty-Test-Umfrage gewonnen.
Habe ich gesehen, ich nach letztem Mal geguckt.
Herzlichen Glückwunsch zum feministischen Kampftag, Nissan. Das ist unser großzügiges Geschenk.
Lande ich nie wieder ein.
Nee, cool. Okay.
Die Folge also ist wirklich die beste. Wenn ihr eine davon sehen wollt, von Guillermo del Toros Cabinet of Curiosities, dann die. Danach dachte ich, Alter, ich möchte bitte kotzen. Die ist so eklig.
Warme Empfehlung.
Ist wirklich gut.
Also eklig scheint so ein bisschen ihr Ding zu sein, ne?
Ja, auf so eine. Die war einfach abstoßend. Ich dachte danach, ich fühle mich nicht wohl in meiner Haut.
Das war auch so ein Ding der Zeit. Autorinnen und Regisseurinnen, verkörpert von zum Beispiel in Deutschland war das Feuchtgebiete, was? Charlotte Roche?
Charlotte Roche.
Und dann gab es Girls und dann noch so ein paar andere solche Sachen, die sich auch dadurch profiliert haben, durch eine bestimmte Art von Ekligkeit, was immer viel mit Körperflüssigkeiten zu tun hatte. Da gehört sie auch mit rein in die Welle. Ja, gut, okay, das war unsere Folge zum feministischen Kampftag. Ich sage das so oft, ich muss die jetzt morgen rausbringen.
Ja.
Morgen Release Day, morgen, das ist der größte Release, das morgen ansteht.
Du hast also keine Termine mehr bis morgen, ne? Dass du Zeit findest, das jetzt noch zu machen.
Ich schneide das nicht. Ich mache da nur ein Intro
wir
vor.
Wir haben ja noch unseren Jingle, Entschuldigung.
Ja, aber das klebe ich da vor und dann exportiere ich das. Und dann, nee, ich habe tatsächlich jetzt noch zu tun bis morgen, weil, passend zum feministischen Kampftag muss ich noch Germany's Next Topmodel Audio deskribieren. Und ich habe mir meine Audiodeskription noch nicht fertig geschrieben. Deshalb, Hendrik.
Nein, warte.
Ja.
Ich möchte noch eine weitere Empfehlung aussprechen an all die Leute, die uns hören. Und zwar unseren Patreon.
Stimmt, vergessen.
Habt ihr gedacht, erwähne ich hier nicht, ich als Marketing-Genie. www.patreon.com/clubmiskatonic. Club Miskatonic? Wir sind Club Miskatonic.
Ja, wir sind Club Miskatonic.
Da kann man uns in unserer theaterschaffenden Arbeit unterstützen.
Ja,
nicht wahr, Lars?
Ja, und dann kommt man günstiger in unsere Theatervorstellungen.
Und da kommen gute Sachen. Dagon. Machen wir demnächst wieder.
Ab dem 22. März
kommt nur zweimal.
Dreimal? Dreimal. Zweimal im März, einmal im April.
Wenn ihr das nochmal sehen wollt, dann ist es wahrscheinlich das letzte Mal, dass wir spielen.
Ja, das ist auch so gut wie ausverkauft. Also beeilt euch. Schnell erst Patreon,
oder
dann
kommt
Tickets
spontan
kaufen.
Vorbei. Geht, also
ja, wenn ihr spontan vorbeikommt, dann
quetschen
wir euch meistens noch irgendwie rein, das stimmt.
Dann kommt auch feministischer Kampftag, Pikmin Supermodel.
Pikmin Supermodel, und ja, weil ich audiodeskribiere gerade viel Germany's Next Topmodel und bin inspiriert. Pikmin Supermodel, ja, wir haben gerade die Outline gemacht, das kommt im Mai. Ich werde es bis April schreiben, im April werden wir es proben und im Mai werden wir es dann spielen.
Ich glaube, das wird super.
Ich glaube, das wird auch super. Es wird eine ziemlich Geisterbahn. Es wird anders, als ich gedacht habe, das wird. Ich dachte, es wird so locker, leicht und fröhlich und ich glaube, das wird es auch, aber das wird auch echt deprimierend und wirklich gruselig. Also diesmal haben wir uns wirklich Horroreffekte ausgedacht, wenn wir die
aber wirklich gruselig heißt es davor immer. Und dann kommen also Schlauchboote.
Aber das Fest war schon auch, also
zwischen dem aufklappbaren Pappbuch
Leute
und
haben sich erschreckt.
Den Sockenpuppen war es gruselig.
Wir planen echt Jumpscares und sowas. Das ist schon geil. Ja, genau. Und das sind so auch die letzten paar Male, die im Antikino was stattfindet. Wir werden auch den Film From Beyond nochmal zeigen. Könnt ihr aktuell nirgendwo anders sehen, außer hier. Unsere Lovecraft-Verfilmung. Und Birthright wird hier auch nochmal laufen.
Auch guter Film.
Schaut da gerne mal auf antikino.com. Das sind die Veranstaltungen, zu denen ihr günstiger reinkommt, wenn ihr Patron seid hiervon. Und wir werden auch irgendwann exklusiven Patreon-Content machen, aber ain't nobody got time for that zurzeit.
Dafür müssen wir uns noch überlegen, was wir machen.
Dafür müssen wir Patrons haben.
Das auch. Das wäre schon gut, ne?
Ich habe schon einen Plan, was wir machen. Aber,
ja,
du
hast ihn mir geschickt. Der war gut. Ich habe Lust darauf.
Ich habe auch voll Lust drauf. Deshalb, kommt mal, ich habe wirklich eine coole Idee für Patreon-exklusiven Content. Werdet mal Patrons, damit wir das machen können.
Ja.
Hendrik, jetzt werd noch ganz schnell zur Cross-Promo mit Buchclub deine.
Richtig, Buchclub. Ich muss korrigieren, Brandon Sanderson hat niemals ein Dune-Buch geschrieben.
Ah, okay, nur Wheel of Time.
Ja.
Ja, okay.
Das ist meine Korrektur. Ich stehe zu meinen Fehlern, ich google die danach und dann korrigiere ich sie in einem Podcast, in dem man den Zusammenhang nicht kennt.
Also ihr merkt, wir haben in irgendeiner Buchclub-Folge über Dune geschrieben. Ihr werdet merken, es gibt keine Buchclub-Folge über Dune. Ihr werdet die ganz hören müssen, um im Now-Reading-Teil herauszufinden, wann wir über Dune reden und was wir wohl von Dune halten.
Ja, wir haben jetzt häufiger über Dune geredet.
Ja, weil du einfach,
weil ich
nicht
einfach
fertig
langsam
wirst
bin.
mit diesem Büchern.
Entschuldigung, Lars, hast du vielleicht noch was über das britische Theater zu sagen?
Oh, nichts zu meinem Buchclub, ne? Ich hab grad Neues.
Bis denn, ne?
Tschüss.
Tschüss.